Die Radio Wissen. Update.
Der Skandal um den SPD-Politiker Sebastian Idati. Anfang des Jahres erschütterte er das politische Berlin. Die SPD unter Druck, der BKA-Chef in der Kritik, der Innenminister tritt zurück. Im Kern ging es um Fotos, die sich Idati im Internet bestellt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Hannover erklärte damals, warum gegen den Politiker ermittelt wird.
Es sind Bilder, Sequenzen von unbekleideten Jugendlichen, jungen, männlichen Jugendlichen im geschätzten Alter zwischen 9 und 13, eventuell auch 14 Jahren.
Die Empörung war groß, doch noch immer ist nicht klar, ist das Material wirklich kinderpornografisch? Hat sich Idati wirklich strafbar gemacht? Die Bundesregierung will nun Gesetzeslücken schließen. Dazu jetzt mehr. Ich bin Aglaya Dahne.
Update.
Kinder müssen besser vor Missbrauch geschützt werden, das sagt die Bundesregierung. Heute hat sie beschlossen, das Sexualstrafrecht zu reformieren. Unter anderem soll der Begriff Kinderpornografie enger definiert werden. Denn in den letzten Jahren ist ein Markt für Bilder entstanden, auf denen Kinder zwar nackt oder leicht bekleidet sind, aber nicht eindeutig in sexuellen Posen. Die Bilder zeigen die Kinder zum Beispiel beim Toben oder Spielen. Eine rechtliche Grauzone, die Bundesjustizminister Heiko Maas jetzt aus dem Weg räumen will.
Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und sagen, dass auch Nacktbilder generell, insbesondere von Kindern, wenn sie unbefugt gemacht werden und verbreitet werden, in Zukunft strafrechtlich geahndet werden. Es handelt sich dann um unbefugte Aufnahmen, das heißt Bilder, die gegen den Willen von Kindern oder ohne das Einverständnis der Erziehungsberechtigten gemacht worden sind.
Der Minister betont, dabei geht es nicht um Fotos, die Eltern von ihren Kindern zum Beispiel am Strand machen. Das sei normales soziales Verhalten. Bestraft werden soll, wer unbefugt nackte Kinder fotografiert und die Bilder verbreitet. Wer sich solche Bilder beschafft und illegal besitzt, dem drohen bis zu 3 Jahre Gefängnis. Bisher sind es 2 Jahre. Weil Kinder, die Opfer von Pädophilen wurden, häufig lange traumatisiert sind, sollen solche Taten erst später verjähren. Dazu der Justizminister.
Wir schreiben in diesem Gesetz jetzt rein, dass die Verjährung nicht mehr ab dem 21. Lebensjahr, sondern ab dem 30. Lebensjahr einsetzt. Das heißt, die Taten sind auch im 50. Lebensjahr eines Opfers noch nicht verjährt.
Die Bundesregierung will dafür sorgen, dass die strengeren Gesetze auch umgesetzt werden. Schließlich nehmen die Fälle von Kinderpornografie in den letzten Jahren zu. Deshalb soll die Kriminalpolizei mehr Personal bekommen, das sich speziell mit diesem Thema beschäftigt. Missbrauchsopfer haben den Gesetzentwurf gelobt, zum Beispiel die Gruppe Eckiger Tisch am Bonner Aloysius-Kolleg. An der Grundschule waren in den 80er Jahren und 90er Jahren viele Kinder nackt fotografiert worden. Die Gruppe erklärte, dass es höchste Zeit wurde, die Strafen zu verschärfen. Doch es gibt auch Kritik an dem Regierungsbeschluss. Achim Wendler fasst sie zusammen.
Unverhältnismäßig nennt das der Deutsche Anwaltverein. Sein Präsident Ewer beschreibt folgende Situation. Jemand fotografiert bei einem Kindergeburtstag im Garten die nackten Nachbarskinder. Später zerstreiten sich die Eltern, danach stellen die Nachbarn Strafantrag.
Wenn ein solches Verhalten künftig unter Strafe gestellt wird, dann droht etwas bestraft zu werden, was selbst nicht strafwürdig ist.
Und zwar nur, weil daraus strafbares Verhalten werden könnte, so der Anwaltspräsident. Die Opposition stört sich an einem anderen neuen Paragraphen. Demnach soll bestraft werden, wer ein bloßstellendes Foto macht. Beispiel laut Entwurf, der Betrunkene auf dem Heimweg. Viel zu unbestimmt ist das den Linken zufolge. Denn was soll das sein? Bloßstellend.
Bundesjustizminister Heiko Maas will sein Gesetz noch in diesem Jahr durch Bundestag und Bundesrat bringen. Im Fall Idati ist noch unklar, ob es zu einem Hauptverfahren kommt. Das zuständige Landgericht in Verden will das in diesem Monat entscheiden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Zu den strengeren Gesetzen gegen Kinderpornografie schreibt Holger Oppers auf Facebook: Schön, aber es stand vorher auch unter Strafe und jeder Kriminologe kann dem roten Minister erklären, dass härtere Strafen Taten nicht verhindern, besonders bei Sexualstraftaten. Also nur Augenwischerei für den Wähler. David P. HVS gibt zu bedenken, die wirklich pädophil sind, brauchen Hilfe und es muss möglich für sie sein, diese Hilfe zu bekommen, ohne Angst zu haben, dass sie dafür in irgendwelchen Listen landen oder ihr Name bekannt wird. Clever Tölzer-Fan fragt sich, mich würde mal interessieren, welche Motivation Eltern veranlasst, Nacktfotos von ihren Kindern zu machen. Bekanntlich werden die meisten Kinder innerhalb der eigenen Familie missbraucht. Markus Knappe ist da anderer Meinung. Warten wir mal ab. Wenn die ersten unbescholtenen Bürger zu Sexualstraftätern erklärt werden, weil unter ihren Urlaubsfotos ein nacktes Kind mit Schippe zu finden ist. Katrin Fu schreibt dagegen auf Facebook, lieber eingesetzt zu viel in dieser Sparte als eins zu wenig. Prüderie von mir aus. Wenn Kinder dadurch mehr Schutz erhalten, ist das völlig in Ordnung.
Was sonst noch wichtig war?
Die Bundeskanzlerin sieht das Emirat Katar im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat als Partner an. Das erklärte Angela Merkel nach einem Treffen mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani. Der hatte Vorwürfe zurückgewiesen, dass reiche Kataris extremistische Sunnitengruppen unterstützen. Merkel sagte dazu:
Ich habe auch all die Fragen gestellt, die bei uns diskutiert werden, und habe jetzt keinen Grund, den Aussagen des Emirs nicht zu glauben.
Bei dem Besuch ging es auch um die Situation von Arbeitern auf den Baustellen für die WM 2022 und um neue Investitionen. Im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat schickt die Bundeswehr übermorgen erste Soldaten in den Nordirak. Laut Verteidigungsministerium kommt das Team aus Schleswig-Holstein und besteht aus 6 Soldaten. Außerdem ist ein Sanitäter dabei. Die Soldaten sollen in Erbil kurdische Kämpfer an den Waffensystemen schulen, die Deutschland liefern will. Das ukrainische Parlament hat gestern beschlossen, dass die Regionen im Osten des Landes mehr Autonomie erhalten sollen. Das ist Teil des Friedensplans, den die Ukraine mit den Rebellen und Russland vereinbart hat. Doch schon jetzt, einen Tag später, gibt es Streit um diese Entscheidung. Mehrere ukrainische Abgeordnete fordern, den Sonderstatus zurückzunehmen. Darunter sind Mitglieder der Vaterlandspartei von Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko. Sie sagen, die Abstimmung war nicht regelkonform. Russland dagegen hat den Beschluss gelobt. Er sieht vor, dass sich die Gebiete um Donetsk und Lugansk 3 Jahre selbst verwalten dürfen. Außerdem enthält das Gesetz eine weitgehende Amnestie für die Rebellen. Aus Donetsk werden heute neue Kämpfe gemeldet.
Was noch wichtig wird:
Aus Großbritannien könnte bald Kleinbritannien werden. Die Schotten stimmen morgen darüber ab, ob sie unabhängig werden wollen. Die Abstimmung könnte spannend werden. In Umfragen liegen Befürworter und Gegner einer Abspaltung gleich auf. Die Kampagnen laufen auf Hochtouren, besonders bei den Befürwortern, berichtet unser Korrespondent Jochen Spengler.
Die Unabhängigkeitsbewegung hat die Lufthoheit über den Stammtischen erobert und ist wenig zimperlich gewesen, Better Together-Plakate abzureißen, Andersdenkende niederzuschreien und sie im Internet mit einem Shitstorm aus Beleidigungen zu überziehen. Auch die Bedrohung von kritischen Journalisten oder Unternehmen ist kein Tabu.
Mit einem Ergebnis wird übermorgen früh gerechnet. Das Ergebnis in Schottland könnte große Folgen für die Europäische Union haben. Auch weil es in anderen Regionen ebenfalls Unabhängigkeitsbestrebungen gibt. Zum Beispiel in Katalonien oder Flandern. Schottland ist auch Thema gleich in der Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen. Wer zu schnell Auto fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Morgen gibt es noch einen weiteren Grund, sich an Tempolimits zu halten. Zum zweiten Mal findet in ganz Deutschland ein sogenannter Blitzer-Marathon statt. Zehntausende Polizisten sind im Einsatz, um zu kontrollieren, ob sich Autofahrer an Tempolimits halten. Los geht es um 6 Uhr morgens und dann 24 Stunden lang. Beim Blitzer-Marathon im letzten Jahr hat die Polizei deutschlandweit mehr als 80.000 Raser erwischt.
Und sonst in der Welt?
Seit 3 Wochen ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen einigermaßen stabil. Trotzdem fliehen offenbar tausende Palästinenser mit dem Ziel Europa. Davon berichtet die Zeitung Haaretz. Sie schreibt, die Flüchtlinge würden durch Schmugglertunnel nach Ägypten geschleust. Von dort würden sie mit Booten nach Europa gebracht. Schleuser verlangten dafür mindestens $3.000. Einige dieser palästinensischen Flüchtlinge könnten auch auf dem Mittelmeer auf überladenen Flüchtlingsbooten umgekommen sein. Dem Bericht zufolge werden seit dem Kentern 2 Boote auch im Gazastreifen Dutzende Menschen vermisst. Die gemäßigte Fatah-Organisation der Palästinenser hat der radikalen Hamas vorgeworfen, an dem Menschenschmuggel beteiligt zu sein. Der Südsudan ist eines der ärmsten Länder der Welt und das gestern verhängte Arbeitsverbot für Ausländer wird die Lage erheblich verschlimmern. Das sagen Menschenrechtler und fordern die Rücknahme des Arbeitsverbots. Denn Ausländer müssten laut Regierungserlass nicht nur ihre Stellen in Banken, Hotels, Ölfirmen oder anderen Branchen aufgeben. Auch ausländische Mitarbeiter von Hilfsorganisationen dürfen ab Mitte Oktober nicht mehr im Südsudan arbeiten. Die Regierung will alle Stellen mit Landsmännern besetzen. Laut Behörden soll der Schritt die Interessen der Südsudanesen schützen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker sieht das anders. Ihrer Meinung nach könnte die Maßnahme ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein. Oxfam weist darauf hin, dass im Südsudan bis zu 7 Millionen Menschen von Hilfen abhängig seien. Seit letztem Jahr leiden dort die Menschen unter einem gewaltsamen Machtkampf zwischen Präsident Salva Kiir und seinem Widersacher Riek Machar. Nach Einschätzung der UNO steht das Land kurz vor der schlimmsten Nahrungsmittelkrise der Welt. Noch nie gab es so viele Superreiche auf der Welt wie jetzt. Das hat die Schweizer Bank UBS ermittelt. Ihrer Studie zufolge gibt es weltweit 2.325 Milliardäre. Und die sollen zusammen 5,6 Billionen Euro besitzen. Doppelt so viel wie das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Oder ein anderes Bild. 5,6 Billionen sind mehr Geld, als alle Firmen zusammen im Dow Jones Index wert sind. Übrigens werden laut Erhebung gerade die superreichen Europäer immer reicher. Zusammengenommen ist ihr Vermögen größer als das der Milliardäre in Nordamerika.
Wissensnachrichten.
Die USA gelten als die Raumfahrtnation. Aber wenn die Amerikaner Astronauten ins All schicken wollen, sind sie seit rund 3 Jahren auf Russland angewiesen. Anna Behrling von den Wissensnachrichten. Das soll sich aber bald wieder ändern.
Ja, und das ist für die Branche eine große Neuigkeit. Ab 2017 wollen die USA wieder in die bemannte Raumfahrt einsteigen. Wie die NASA mitteilt, wurden die Konzerne Boeing und SpaceX damit beauftragt, Raumfähren zu entwickeln. Und die haben sich auch schon an die Arbeit gemacht. Die Kosten sollen bei umgerechnet mehr als 5 Milliarden Euro liegen. 2011 hatte die NASA ihre letzten Space Shuttles ausgemustert, und zwar aus Kostengründen. Seitdem fliegen amerikanische Astronauten, wie gesagt, an Bord russischer Raumfähren ins All. Um die Beziehung zwischen Russland und den USA steht es im Moment aber nicht gerade gut. Der stellvertretende russische Ministerpräsident hat deshalb der NASA kürzlich vorgeschlagen, ihre Astronauten doch mit einem Trampolin ins All zu befördern. Es geht den USA also auch um mehr Unabhängigkeit von Russland, zumal die NASA pro Flug immerhin 50 Millionen Dollar an Russland bezahlt.
Wir bleiben im Weltall, blicken aber jetzt ungefähr 66 Millionen Jahre zurück. Ein Meteorit kracht auf die Erde, die Dinosaurier sterben aus und auch viele andere Tier- und Pflanzenarten. Das ist aber nicht die einzige Folge.
Nee, dieser Einschlag soll auch dafür verantwortlich sein, dass unsere Wälder im Herbst so schön bunt sind. Das behaupten jetzt zumindest Wissenschaftler aus den USA, die versteinerte Blätter aus der Zeit vor und nach dem Einschlag untersucht haben. Dabei haben sie festgestellt, dass es nach dem Einschlag deutlich weniger immergrüne Pflanzen, dafür aber mehr Laubbäume gab. Immergrüne Pflanzen, das waren so Arten, die dem heutigen Efeu oder der Stechpalme ähneln. Und zu den Laubbäumen gehörten zum Beispiel die Vorfahren des Walnussbaums und der Platane.
Und heißt das, dass die Laubbäume den Meteoriteneinschlag einfach besser weggesteckt haben?
Also sie waren wohl vor allem besser auf die Zeit nach dem Einschlag eingestellt, denn der hat nicht nur Waldbrände entfacht und Tsunamis ausgelöst, sondern vor allem auch eine Klimakatastrophe verursacht. Es gab erst monatelang Winter und dann eine Phase mit Treibhauseffekt und saurem Regen.
Aber man wundert sich, dass überhaupt irgendeine Pflanze das überlebt hat. Warum hat das bei den Laubbäumen so gut geklappt?
Ja, das Entscheidende ist, dass Laubbäume viel schneller wachsen als immergrüne Pflanzen. Und deshalb können sie sich auch besser auf wechselnde Umweltbedingungen einstellen. Und davon haben sie nach dem Einschlag profitiert. Die Forscher haben das am Beispiel der Blätter ganz gut deutlich gemacht. Um ein dünnes, leichtes Platanenblatt zu produzieren, braucht ein Baum viel weniger Energie als für das dicke, schwere Blatt einer immergrünen Pflanze. Und trotzdem erfüllt das Laub seine Aufgabe genauso gut, nämlich die Versorgung des Baums. Der Lebenszyklus eines Laubbaums ist zwar kürzer, aber er ist dadurch gewissermaßen auch flexibler, denn er kann das Blatt ja einfach ohne großen Verlust abwerfen, so wie Laubbäume das im Winter nun mal machen.
Zum Schluss blicken wir noch auf einen englischen König, Richard III. Das ist der, dessen Knochen vor 2 Jahren unter einem Parkplatz in Leicester entdeckt wurden. Seitdem hat das royale Skelett reihenweise Wissenschaftler beschäftigt und die haben jetzt Genaueres zur Todesursache herausgefunden.
Und der arme Richard ist wohl auf ziemlich brutale Art und Weise gestorben. Was man schon wusste, war, dass er 1485 in der Schlacht von Bosworth ums Leben gekommen ist. Das war die letzte Schlacht der sogenannten Rosenkriege, in denen haben die Adelshäuser York und Lancaster jahrzehntelang um die Vorherrschaft in England gekämpft. Wie die Wissenschaftler jetzt in The Lancet schreiben, wurde der König auf dem Schlachtfeld wohl ziemlich übel zugerichtet. Insgesamt haben sie Hinweise auf 11 Verletzungen gefunden, 9 davon am Kopf und 3 der Verletzungen wären sogar schon für sich genommen tödlich gewesen. Unter anderem wurde dem König offenbar der Schädel mit einem Schwert oder Beil gespalten.
Danke, Anna Berling.
Wetter.
Es bleibt sommerlich in Deutschland. Die Nacht bringt zwar ein paar Wolken, aber es bleibt meist trocken. Morgen nehmen die Wolken im Westen und Südwesten zu. Da sind einzelne Gewitter und Schauer möglich. Ansonsten wieder sonnig. Die Temperaturen gehen hoch auf bis zu 25 Grad. Freitag bleibt es so warm, aber der Himmel wird fast überall grau.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.